ARD Radio Wissen. Update.
Ich hoffe, dass das gut sein wird für das syrische Volk. Denn selbstverständlich will keiner die Situation, in der wir leben, hinnehmen. Wir hoffen alle, dass eine Lösung gefunden werden kann und die Situation besser wird.
Es klingt zumindest nach einem Hauch von Optimismus bei dieser Frau aus Damaskus nach dem Abzug der ersten russischen Kampfflugzeuge. Genau 5 Jahre dauert jetzt der Bürgerkrieg in Syrien und zum ersten Mal seit langem scheint wieder ein Frieden möglich. Die Lage in Syrien ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Seit Ende September ist die russische Armee rund 9000 Luftangriffe in Syrien geflogen. Heute kehrten die ersten Su-34-Bomber wieder zurück. Russland, so Verteidigungsminister Sergei Shoigu, habe seinen Job gemacht.
Durch die Angriffe ist es uns gelungen, die Versorgungswege der Terroristen zu unterbrechen, die Hauptstrecken für Öltransporte in die Türkei und die Waffen- und Munitionslieferungen in Richtung Syrien wurden blockiert.
Gestern hatte Präsident Wladimir Putin überraschend angeordnet, dass die meisten russischen Soldaten Syrien verlassen sollen. Nur Terroristen würden weiter bekämpft. Der regierungsnahe Militärexperte Igor Karotschenko sieht in dem Abzug ein friedliches Signal.
Das ist eine Botschaft, die Russland an alle sendet, dass man in erster Linie eine politische Lösung für Syrien möchte. Die militärischen Erfolge Russlands haben den Weg geebnet für die Waffenruhe und für Verhandlungen zwischen der gemäßigten syrischen Opposition und der Regierung von Bashar Assad.
Die werden seit gestern in Genf fortgesetzt. Direkt miteinander reden wollen beide Seiten allerdings immer noch nicht. Wie viele Flugzeuge, Hubschrauber und Soldaten Russland überhaupt in Syrien stationiert hat und wie viele jetzt abgezogen werden, ist unklar. Die USA gehen von derzeit bis zu 6000 Soldaten und mehr als 50 Flugzeugen und Hubschraubern aus. Etwa 1000 Mann werden wohl bleiben. Die internationalen Reaktionen auf den Abzug sind positiv. US-Präsident Barack Obama, der UNO-Sicherheitsrat und auch der Iran, neben Russland Assads wichtigster Verbündeter, begrüßten den russischen Abzug. Begonnen hat er genau am 5. Jahrestag des Krieges. Am 15. März 2011 sprühten 15 Teenager in Daraa in Südsyrien diesen Satz an eine Wand: Das Volk will den Sturz des Regimes. Proteste gegen ihre Verhaftung wurden brutal niedergeschlagen. Aus den Demonstrationen wurde ein Bürgerkrieg und daraus längst ein internationaler Stellvertreterkrieg. Zum Jahrestag hat der Think Tank Syrian Center for Policy Research das Ausmaß der Katastrophe in Zahlen gefasst.
Jeder 10. Syrer wurde entweder getötet oder verletzt. Die Hälfte der Bevölkerung ist auf der Flucht, die meisten innerhalb des Landes. 85% der Syrer leben in Armut. Jeder 5. verdient sein Geld im Krieg, als Kämpfer, Kidnapper oder Plünderer.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Abzug der russischen Truppen wird im Netz von vielen gefeiert. User Nobby Neil schreibt bei tagesschau.de: Es scheint so zu kommen, wie Ex-Generalinspekteur Kujat vorausgesagt hat. Erst der russische Militäreinsatz eröffnet die Möglichkeit einer Friedenslösung. Nach einem Teilrückzug Russlands sind beide Seiten, Regierung und Opposition, schwach genug, um sich ernsthaft auf Friedensverhandlungen einlassen zu müssen. Und User Holy Knights postet: Hätten die USA ähnlich gehandelt in einem der vielen völkerrechtswidrigen Kriege, Irak, Afghanistan, Syrien, dann wären wohl mehr als 1 Million unschuldige Zivilisten noch am Leben. Selbst im Abzug der Truppen macht Russland hier vor, wie die NATO sich verhalten sollte. Eike Lauritzen ist skeptisch. Die Frage ist, wird der Syrien-Einsatz für Russland zu teuer oder haben sie ihre alte Munition problemlos entsorgt? Das war für Russland doch die beste Möglichkeit. Syrien beschäftigt im Netz auch viele wegen der neuen UNO-Zahlen nach 5 Jahren Krieg. Melanie Karin Hartmann meint, Europa hat dazu beigetragen, dass da unten alles in Schutt und Asche liegt. Also bitte, wer unglaublich viele Waffen exportiert, der bekommt auch unglaublich viele Flüchtlinge.
Was sonst noch wichtig war?
Belgische und französische Polizisten suchen in Brüssel gemeinsam nach mutmaßlichen Terroristen. Nach Angaben der Polizei wurden sie bei einer Razzia beschossen. 3 Polizisten wurden demnach leicht verletzt. Die Razzia soll im Zusammenhang stehen mit den Terroranschlägen in Paris. Nach den Schüssen hat die belgische Polizei offenbar mehrere Straßen in Brüssel abgeriegelt und sucht jetzt mit Hubschraubern nach Leuten, die während der Razzia geflohen sind. Das geplante Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei stößt auf neue Hindernisse. Zyperns Präsident Nikos Anastasiadis will nur zustimmen, wenn die Türkei die Republik Zypern völkerrechtlich anerkennt.
It must be understood by our EU partners Unsere EU-Partner müssen verstehen, dass unsere Zustimmung zu den türkischen Forderungen, ohne dass die Türkei ihren Verpflichtungen nachkommt, bedeuten würde, dass ich anerkenne, dass die Republik Zypern nicht existiert.
Acceptance that the Republic of Cyprus is indeed defunct.
Auch der Zugang zyprischer Schiffe zu türkischen Häfen ist trotz einer entsprechenden Vereinbarung bisher nicht gesichert. 2006 war das der Grund, warum die Beitrittsgespräche mit der Türkei auf Eis gelegt wurden. EU-Ratspräsident Donald Tusk ist nach Nikosia geflogen, um mit Anastasiadis zu sprechen. Er verwies noch auf einen weiteren umstrittenen Punkt beim geplanten Flüchtlingsabkommen.
Wir müssen sicherstellen, dass die Rückführung von Flüchtlingen mit europäischem und internationalem Recht vereinbar ist. Das heißt, alle Asylbegehren müssen in Griechenland einzeln geprüft werden. Und wer Schutz bedarf, muss diesen auch in der Türkei bekommen.
Nach Ansicht von Pro-Asyl verstößt die geplante Rückführung in jedem Fall gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, denn die Türkei sei kein sicherer Drittstaat. Pro-Asyl beruft sich dabei auf ein Gutachten eines Menschenrechtsanwalts. Mazedonien hat fast alle der etwa 1500 Flüchtlinge nach Griechenland zurückgeschickt, die gestern die Grenze überwunden hatten. Nach Angaben der Polizei wurden die meisten noch in der Nacht mit Lastwagen nach Idomeni in Griechenland gebracht. Einige der Betroffenen berichten, dass mazedonische Polizisten sie verprügelten. Myanmar hat den nächsten Schritt von der Militärdiktatur zur Demokratie gemacht. Zum ersten Mal seit 50 Jahren hat das Land wieder einen zivilen Präsidenten, den weitgehend unbekannten Thein Chaw. Im Parlament stimmten 360 von rund 650 Abgeordneten für ihn. Chaw dürfte vor allem als Strohmann der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi regieren. Sie durfte nicht selbst antreten, weil ihre Söhne keine Staatsbürger von Myanmar sind, sondern Briten. Thein Chaw ist ein enger Vertrauter und früherer Schulfreund von Suu Kyi, sagt der Myanmar-Experte Larry Checken.
Es ist seine Nähe zu ihr, sein Verständnis dessen, was sie meint, und seine vollkommene Loyalität zu Aung San Suu Kyi, die ihn auszeichnet. Er wird nicht seine eigenen Vorstellungen durchsetzen. Im Hintergrund wird Suu Kyi die Fäden ziehen, aber sie werden als Team arbeiten und auftreten.
In Myanmar hat jahrzehntelang das Militär regiert. Auch der neue Präsident muss sich mit der Armee arrangieren. Sie hält noch ein Viertel der Sitze im Parlament und besetzt mehrere wichtige Ministerien. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt darüber, ob der Atomausstieg nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima vor 5 Jahren rechtmäßig war oder ob dabei die Grundrechte der Energiekonzerne verletzt wurden. E.ON, RWE und Vattenfall haben geklagt. Sie sind der Meinung, dass die Kehrtwende in der Atompolitik wie eine Enteignung war. Falls sie Recht bekommen, könnten sie auf Schadenersatz in Milliardenhöhe klagen. Bis zum Urteil dürfte es aber noch Monate dauern. In Berlin-Charlottenburg ist heute ein Auto während der Fahrt explodiert. Der 43-jährige Fahrer starb. Andere Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Sprengsatz unterm Auto war. Ein Terroranschlag war es aber wohl nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in Richtung organisierte Kriminalität. Nach ihren Angaben ist der Mann schon früher wegen Drogenhandels, Geldfälschung und illegalem Glücksspiels aufgefallen.
Was noch wichtig wird.
In 5 US-Bundesstaaten finden heute möglicherweise entscheidende Vorwahlen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur statt. Bei den Republikanern geht es vor allem um Florida und Ohio. Dort bekommen die Sieger alle Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag im Juli.
Und sonst in der Welt?
2 syrische Frauen haben sich in Lebensgefahr begeben und heimlich den Alltag in der Islamisten-Hochburg Raqqa gefilmt. Die Frauen haben Kameras und Mikrofone unter ihren Burkas versteckt und damit Menschen in Raqqa interviewt. Sie erzählen davon, dass Frauen nur noch voll verschleiert und nie alleine draußen unterwegs sein dürfen. Sogar die Gesichter auf Haarfärbemitteln sind unkenntlich gemacht. Außerdem berichten sie von öffentlichen Hinrichtungen, von der ständigen Angst vor den radikalen Islamisten und dem Wunsch, irgendwann die stickige und dunkle Burka wieder ablegen zu können. In dem Video sieht man die menschenleere Stadt, in der nur wenig Autos unterwegs sind und bewaffnete Männer Streife laufen. Vor genau 5 Jahren hat der syrische Bürgerkrieg angefangen. Raqqa ist eine Stadt im Norden Syriens. Die Terrormiliz IS hat sie 2013 besetzt und zu ihrer Hauptstadt erklärt. Wären die Frauen erwischt worden, wären sie wahrscheinlich hingerichtet worden. Altkleider aus aller Welt sind ein Millionengeschäft, zum Beispiel in Ostafrika. Die Regierungschefs der ostafrikanischen Staatengemeinschaft EAC haben den Handel mit Altkleidern in ihren Ländern jetzt verboten. Wenn es nach ihnen geht, sollen Altkleider aus Europa und den USA in den nächsten 3 Jahren von den Märkten in Burundi, Kenia, Ruanda, Uganda und Tansania verschwinden. Wie die Zeitung The East African berichtet, gilt so ein Verbot schon in Ghana, Äthiopien und Ägypten. Plan ist, die heimische Textilindustrie und die Baumwollproduktion anzukurbeln. Denn die billigen Second-Hand-Kleider verhinderten momentan, dass vor Ort Textilien produziert werden. Kritiker meinen, dass durch das Verbot des Klamottenrecyclings mehr Menschen in Ostafrika ihren Arbeitsplatz verlieren, als die lokale Industrie schaffen kann. Außerdem bräuchte die heimische Industrie mindestens 5 Jahre, um die Region im Alleingang einkleiden zu können. Zum ersten Mal seit 11 Jahren gibt es Alarm in Mexiko-Stadt wegen dicker Luft. Die Ozonwerte sind in der Stadt auf fast das Doppelte der erlaubten Grenze angestiegen. Deshalb hat die Verwaltung einen Smog-Alarm ausgerufen. Heute gilt ein Fahrverbot für ältere oder luftverpestende Autos. Außerdem müssen Industrieverfahren, die die Umwelt stark verschmutzen, begrenzt werden. Den Bürgern wurde empfohlen, zu Hause zu bleiben und draußen nichts Anstrengendes zu machen. Früher gab es in Mexiko häufiger Smog-Alarm. Dann wurde eine Regel eingeführt, die die Bürger davon abhalten sollte, Autos zu kaufen, die älter als 8 Jahre sind. Diese Maßnahme wurde aber vor kurzem gelockert. Das hat nach Angaben von Umweltaktivisten und Beamten dazu geführt, dass mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind. Das Umweltamt der Stadt macht das Wetter und intensives Sonnenlicht für die Luftverschmutzung verantwortlich.
Wissensnachrichten.
Es gibt ja Leute, die mögen keinen Streit. Die wollen lieber, dass sich alle vertragen und sind auch total offen und freundlich zu Fremden. Andere Leute dagegen, die suchen mehr die Konfrontation und lehnen Fremde ab. Das kennen wir aus dem Kindergarten, aus der großen Politik. Und das gibt's auch beides bei Menschenaffen, haben Forscher jetzt festgestellt. Mehr dazu weiß Wiebke Lehnhoff aus unseren Wissensnachrichten. Wiebke, welches sind denn die Agroprimaten und welche sind die netten?
Also wenn man das so sagen will, dann sind die gewöhnlichen Schimpansen eher agro drauf und nicht nett zu Fremden. Und im Vergleich dazu sind die verwandten Bonobos, das ist eine Zwergschimpansenart, relativ friedliebend und die nutzen auch gerne die Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen. Das haben niederländische Forscher genauer untersucht und berichten darüber jetzt im Fachmagazin PNAS. Und da schreiben sie übrigens auch, dass wir Menschen viel mehr mit Schimpansen gemeinsam haben als mit Bonobos. Denn Menschen und Schimpansen, die leben zum Beispiel in patriarchalen Gesellschaften und fangen Kriege mit ihren Nachbarn an. Und dagegen leben die Bonobos in weiblich dominierten Gesellschaften und sind ziemlich gut darin, Konflikte zu entschärfen, gerne auch mit Sex. Das ist aber auch schon bekannt.
Okay, aber was haben die Forscher denn jetzt neu rausgefunden?
Sie haben festgestellt, dass Menschen und auch Schimpansen quasi besonders darauf eingestellt sind, Bedrohungen zu erkennen. Und dagegen halten Bonobos viel stärker danach Ausschau, wo sich Gelegenheiten zur Kooperation mit anderen ergeben.
Wie kommen die Forscher darauf?
Sie haben Bonobo-Weibchen 4 verschiedene Fototypen gezeigt. Und dabei kam raus, dass die Bonobo-Weibchen viel stärker auf Bilder reagiert haben, auf denen andere Bonobos mit positiven Emotionen zu sehen waren. Und negative Emotionen, die waren ihnen da eigentlich eher egal.
Was waren denn solche positiven Emotionen?
Das hatte alles irgendwie mit beschützendem Verhalten zu tun oder mit Verbundenheitsgefühlen. Also sowas wie gegenseitige Fellpflege, Paarung oder auch Gähnen. Das ist ja so ansteckend.
Ja, stimmt. Woran könnte das denn liegen?
Also die Forscher sagen, für eine soziale Spezies wie Bonobos ist es überlebenswichtig, dass sie effizient auf die Gefühle von anderen reagieren. Und wenn sie deren Verhalten dann richtig lesen, dann bleiben soziale Bindungen stark und davon profitiert dann auch die ganze Gruppe. Und weil Bonobos in einer friedlichen Gesellschaft leben, ist es wohl wichtiger für sie, dass sie freundschaftliche Situationen erkennen und nicht Gefahr.
Kommen wir von den freundlichen Bonobo-Affen zu einem eher unfreundlichen Dinosaurier, zum T-Rex. Der stand ja bis zum Aussterben der Dinos mehr als 20 Millionen Jahre ganz oben in der Rangordnung. Und jetzt haben Forscher dazu eine neue Vermutung.
Genau, Wissenschaftler aus den USA und Russland haben in Usbekistan Überreste eines Tyrannosaurus-Vorfahren gefunden, der weiterentwickelt war als frühe Exemplare der Art. Und dieser T-Rex, der hatte die Größe eines Pferdes. Die Knochen sind etwa 90 Millionen Jahre alt und die stammen aus einer Zeit, aus der man bisher nichts wusste über die Tiere. Und auffällig ist laut den Forschern, dass dieser Tyrannosaurus schon sehr große Ohren und ein großes Gehirn hatte, trotz seiner eher geringen Körpergröße, also pferdegroß. Und daraus schließen die Forscher, dass Gehör und Gehirn eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben könnten, dass der T-Rex zum König der Dinosaurier wurde.
Okay. Zum Schluss geht es nochmal um eine aktuelle Bedrohung. Du hast uns noch eine Meldung zur Umweltverschmutzung mitgebracht.
Ja, dazu hat die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Studie veröffentlicht. Sie schätzt, dass allein 2012 weltweit fast 13 Millionen Menschen an Krankheiten gestorben sind, die mit Umweltverschmutzungen zu tun haben. Dazu zählen dann zum Beispiel Gifte im Wasser, Chemieabfälle, UV-Strahlen und auch Smog. Und deren Folgen, die können ja zu Herz-Kreislauf- und zu Atemwegserkrankungen führen oder auch zu Krebs und im Fall von verkeimtem Wasser auch zu Durchfällen. Und deshalb sagt die WHO, wenn wir mehr für die Umwelt tun würden, dann könnten jedes Jahr bis zu 7 Millionen Menschenleben gerettet werden.
Na dann mal los alle. Schön, dass unsere Umwelt im Sender hier super ist. Danke, Wiebke.
Bitte.
Wetter.
Gute Aussichten. In der Nacht zwar noch Regen oder Schnee südlich der Donau. Morgen bleibt es dann aber außer an den Alpen überall trocken mit sehr viel Sonne und die Temperaturen steigen auf 6 bis 11 Grad. Am Donnerstag wird es noch sonniger und noch wärmer mit Werten bis 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.